Hallo und herzlich willkommen bei Out of the Office. Wie geht's dir heute, Valeska?
Ja, soweit geht's mir ganz gut. Ein bisschen müde, aber soweit alles im Rahmen. Und bei dir?
Ja, ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen müde, aber ich freue mich auf die Folge heute. Heute ist auch das erste Mal ein Samstag, an dem wir aufnehmen. Ich freue mich auch auf den Tag. Die Woche war ziemlich anstrengend bei mir auf der Arbeit und ich kann es kaum abwarten, mich auf dem Sofa einzukuscheln mit einem neuen Buch in einer meiner Lieblings-Fantasy-Reihen. Das ist letzte Woche erschienen und jetzt fange ich endlich anzulesen. Deswegen sehr viele positive Gefühle zwischen der Müdigkeit versteckt.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und nach einem cozy Wochenende.
Valeska, möchtest du unseren ZuhörerInnen von dem Event erzählen, auf dem wir nächste Woche sein werden?
Klar, super gerne. Und zwar haben wir das, glaube ich, einmal schon mal erwähnt sogar, dass wir einen Live-Podcast aufnehmen auf einer Veranstaltung, und zwar auf keiner geringeren als auf der L&D Pro, nächste Woche in München. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, ich spreche für dich auch, wenn ich sage, wir sind ein bisschen aufgeregt. Und ja, aber auch in vorfreudiger Erwartung, was uns da so erwartet, wie das so wird und ob das auch gut ankommt. Und natürlich werden wir diesen Podcast, den wir dort aufnehmen, hier dann auch nochmal publizieren. Das heißt, das wird dann die nächste Folge danach werden, sodass ihr alle auch die Möglichkeit habt, nochmal reinzuhören, auch wenn ihr nicht bei der Veranstaltung dabei sein konntet. Und für alle, die sich fragen, wann das jetzt genau sein wird, das findet nächste Woche am 15. November, einem Mittwoch, statt in München. Und dementsprechend habt ihr dann diese Folge genau einen Tag vorher gehört, hoffentlich, oder ist sie rausgekommen, und die andere Folge dann entsprechend, wie sonst auch, in dem Turnus 2 Wochen später.
Deep Dive.
Wir haben heute das Deep Dive-Thema Interimer oder wie werde ich ein Interimer, was macht ein Interimer? Da Martina und ich ja beide als Interimer im HR-Bereich arbeiten und wir beide immer wieder die Frage gestellt bekommen, wie läuft das denn eigentlich so ab? Was macht ihr da eigentlich genau? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Und ja, deswegen wollen wir die Chance jetzt einfach mal nutzen und euch mal so ein bisschen Insights geben und vielleicht auch für alle, die da draußen, die überlegen, ob sie das selber machen, auch die Frage klären, was sind so die Pros und Cons und was muss ich da vielleicht auch einfach für mitbringen?
Vorweg, was sind Interimer, was machen die überhaupt? Ich habe meinen Job anderen Leuten immer so erklärt, dass ich quasi Freelancerin bin, aber in Festanstellung. Weil ich glaube, für uns beide ist das doch nochmal ein besonderes Konstrukt. Wir sind nicht selbstständig als HR-Managerin unterwegs, sondern sind in einem Unternehmen fast angestellt und werden darüber auf Projekte gebucht. Das heißt, für die Endkunden ist es eigentlich kein großer Unterschied, was letztendlich die Arbeit angeht. Also für die sind wir externe Berater oder Freelancer, Selbstständige. Aber für uns selber ist das natürlich nochmal ein Unterschied. Vor allem, was das steuerrechtliche Thema angeht, sind da die größten Unterschiede. Aber da können wir vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen. Und es ist tatsächlich so, dass wir projektbasiert arbeiten. Das heißt, wir gehen für einen bestimmten Zeitraum auf ein Projekt und unterstützen bei den Problemen oder Blockern oder Projekten, die der oder die Kunden aktuell beschäftigt. Und da wir im HR-Bereich unterwegs sind, decken wir tatsächlich auch den gesamten HR-Bereich ab, das heißt den gesamten Employee Lifecycle. Wir haben natürlich unsere Schwerpunkte, zum Beispiel bei mir kommen öfter mal Recruiting-Projekte dazu, was bei Valeska eher weniger der Fall ist. Sie ist da tatsächlich öfter im Operations-Bereich im Lead, wo ich gerade erst wirklich Erfahrungen sammle im Interim-Bereich und genau, was so HR-Business-Partnering und strategische Arbeit geht, da waren wir beide schon, aktiv dabei.
Genau, und damit ist vielleicht oder sind sogar vielleicht jetzt 2 Fragen schon ein bisschen auch geklärt. Wie Martina schon gesagt hat, wir arbeiten projektbasiert. Die Frage, die häufig bei mir auch kommt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martina, was können denn so Projekte sein oder warum würde jemand uns reinholen für eine Zeit lang? Also bei Martina war es jetzt zum Beispiel so, dass sie unter anderem eine Elternzeitvertretung war, aber ansonsten kann es auch sein, dass das Unternehmen vielleicht eine Transformation gerade hat und deswegen mehr Power braucht, mehr Kapazität braucht, aber logischerweise ja nicht langfristig, sondern relativ ad hoc meistens. und dann auch für einen gewissen Zeitraum nur, indem wir dann eben wunderbar unterstützen können, ohne dass die FTE-Anzahl der Unternehmen dann eben auch in die Höhe schießt und sie dauerhaft Menschen anstellen müssen und dann vielleicht irgendwann in die Bredouille kommen, dass sie Leute wieder kündigen müssen, weil dann danach keine Aufgaben mehr da sind. Das heißt, wir sind häufig für die sogenannte Mehrarbeit sozusagen da oder wenn Prozesse umgestellt werden müssen oder wenn neue Tools implementiert werden. Also alles, was quasi on top ist, da kommen wir dann rein und da unterstützen wir dann für einen gewissen Zeitraum.
Genau. Oder was auch ganz häufig der Fall sein kann, ist, dass sich Expertise quasi eingekauft wird. Vor allem Expertise, die man vielleicht nicht langfristig benötigt oder wo man weiß, in der Festanstellung dauert es sehr, sehr lange, bis man den oder die passende Person findet. Und da kommen dann auch oft Interimer, Freelancer oder externe Berater ins Unternehmen, um dann auf ganz speziellen Projekten auszuhelfen, Wissen mitzugeben und vielleicht das Unternehmen auch darauf vorzubereiten, bestimmte neue Challenges besser meistern zu können. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Eigentlich können wir für fast alles reingeholt werden. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld und ich glaube, vor allem im HR-Bereich, wenn man so eine holistische Erfahrung hat, wie das bei uns beiden der Fall ist, können wir eigentlich für alles eingestellt werden.
Genau, also das ist natürlich auch der Vorteil, den die Unternehmen halt einfach haben, dass ja auch da ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Das heißt, es gibt im Prinzip keine Aufgabe, wo wir nicht reinkommen können, weil wir alles in irgendeinem Sinne und Maße schon mal gemacht haben oder da eben auch die Erfahrung einfach haben, wie gehen wir damit um, selbst wenn wir diese Situation noch nicht hatten. Ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade in einem Projekt, bin vorher Teamlead gewesen für den Operations-Bereich im HR. Meine Nachfolgerin ist aber schon da und ich bin jetzt aber trotzdem noch da und werde auch noch ein bisschen länger bleiben, einfach weil da viel Transformation im Unternehmen gerade passiert und sie da einfach in der Strategie noch Bedarf haben, dass da jemand ist, der Zeit auch einfach hat. Das ist ja häufig auch so, dass viele Sachen immer on top von den Leuten sind und das Daily Business dann darunter leidet oder umgekehrt. Und ich bin jetzt quasi nur dafür da, gemeinsam mit der Strategie zu erarbeiten, wie setzen wir die Sachen um, worauf müssen wir vom HR achten und für eben das Daily Business, also für den Operations-Bereich, aber auch für die People-Partner, alles vorzubereiten, also dass die Recherchetätigkeit sozusagen schon abgeschlossen ist und sie direkt reinstarten können und wissen, was sie zu tun haben und in welcher Reihenfolge und so einen Projektplan vor sich liegen haben. Und das sind natürlich auch Sachen, die sich dann auch im Laufe eines Mandats oder eines Projekts entwickeln können. Das heißt, man kommt nicht automatisch immer für das rein, was am Anfang das Unternehmen denkt, was sie brauchen, sondern man macht am Anfang auch immer eine Analyse, ist das wirklich das, was sie brauchen? Oder ist das nur ein Auslöser, weil sie das nur sehen? Aber eigentlich ist die Ursache woanders und wir müssten ganz woanders ansetzen. Also auch das ist unser Job, am Anfang eine Analyse zu machen und das Unternehmen dann auch zu beraten und zu sagen, hey, da sind noch die Punkte, die sind eigentlich der Auslöser des Ganzen und müssten behoben werden. Und automatisch lösen wir dann langfristig auch Problem A, von dem das Unternehmen gedacht hat, deswegen holen sie uns rein.
Genau. Was würdest du denn sagen, wie lang sind denn deine Projekte bisher im Durchschnitt gewesen? Und was glaubst du, was vielleicht auch die Norm ist im Interimsgeschäft?
Also ich glaube, dass es tatsächlich früher eher kürzere Projekte gab. Also mit kürzere meine ich so 3-4 Monate. Ich glaube, das ist das, was sich die meisten dann auch leisten konnten. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass wir natürlich auch nicht ganz günstig sind, weil man sich ja eben die Expertise auch einkauft und eine Beratung auch gleichzeitig mit einkauft. Ich selber bin jetzt meistens im Schnitt um die 6 Monate in einem Unternehmen, was jetzt schon eher ein bisschen länger ist. Und die Tendenz bei mir ist bisher auch, dass es eher mal sehr darüber hinausgeht. Also ich hatte nur ein einziges Projekt ganz am Anfang, wo ich 3 Monate war. Beim letzten war ich dann 8 oder sogar 9 Monate. Und jetzt bin ich auch schon über ein halbes Jahr da. Also dementsprechend, ich vermute, die Tendenz ist, dass die Projekte so in dem Dreh bleiben zwischen, ich sage mal, 3 Monaten bis 1 Jahr. Von meiner Erfahrung her würde ich sagen, ist das so der Normbereich, wie Leute sich das leisten können, aber auch wie der Bedarf da ist.
Ja, bei mir war das ähnlich. Also mein längstes Projekt war 11 Monate, was schon sehr lang ist. Und ich glaube, das hatte tatsächlich auch begonnen mit einem Vertragslaufzeit von 4 Monaten und dann wurde es 2-mal verlängert und der Wunsch auf eine weitere Verlängerung wäre auch da gewesen, aber ich war dann tatsächlich schon auf ein anderes Projekt gebucht, weswegen das auch nicht mal möglich war. Habe dann aber natürlich auch parallel in diesem 11-monatigen Projekt ein zweites Projekt mit angenommen, habe beide in Teilzeit abgeschlossen. Ich würde dir tatsächlich zustimmen, zwischen 3 und 12 Monate ist tatsächlich alles möglich. Ich glaube, was man hier vielleicht auch ganz gut anbringen kann, vor allem wenn es auch um wirklich die Selbstständigkeit geht, hier muss man natürlich als selbstständige Person auch darauf achten, dass man nicht das Risiko der Scheinselbstständigkeit eingeht. Das geht ja auch, das kann ja auch schneller gehen, als man vielleicht denkt. Und wenn man da jetzt zum Beispiel ein Projekt macht für 3 Jahre beim gleichen Unternehmen und ansonsten nichts anderem arbeitet, ja, dann ist das Risiko schon sehr, sehr groß, dass es hier auch Probleme geben könnte.
Ja, das stimmt natürlich. Wichtig ist vielleicht da auch nochmal, wie geht man als Interimer selber damit um, wenn man im Unternehmen ist, ganz wichtig. Alle Benefits, die das Unternehmen bietet, gelten nicht für dich als Interimer. Und ich glaube, alleine dadurch kann man dann auch schon nachweisen, dass man ja quasi externer ist. Man braucht eine externe E-Mail-Adresse. Es muss sichtbar sein, dass man nicht zum Unternehmen gehört. Man nutzt eben nicht die Urlaubstage von dort. Man nutzt nicht die Benefits von dort, ne? Also man kann auch auf die Fahrten nicht mit. Man kann die Team-Days eigentlich nicht mitmachen. Also es ist schon so, dass es da eine sehr starke Grenze geben muss zwischen man ist festangestellter Mitarbeiter und man ist externer und wie du eben sagst, natürlich auch die zeitliche Begrenzung. Ne? Wenn ich jetzt wirklich Vollzeit arbeite und ich arbeite 3 Jahre auf dem einen und demselben Projekt, könnte das schon, trotzdem man keine Benefits benutzt etc. Zu ja, einer Scheinselbstständigkeit führen. Also da sollte man schon drauf achten.
Mhm. Vielleicht ein guter Übergang zu einem anderen Punkt. Wie würdest denn du so das Daily Business beschreiben als Interimer? Jetzt weniger, was die Aufgaben angeht, weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen zu der Festanstellung, einfach weil man im gleichen Team arbeitet und klar, man ist vielleicht mal auf einem Projekt, aber an sich arbeitet man ja doch normale Prozesse und da ist jetzt nichts super Außergewöhnliches dabei. Aber wie würdest du denn so den Teamzusammenhalt beschreiben, deine Rolle im Team? Ja, was hast du da so für Erfahrungen gesammelt?
Ja, also ich glaube, wichtig ist erstmal schon das Onboarding. Wie gehe ich in so ein Projekt eigentlich rein, um dann eben auch meine Rolle zu finden, während ich dann die Zeit über da bin? Und am Anfang habe ich mich damit sehr, sehr schwer getan, muss man dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für ganz viele zu hören. Bei uns tatsächlich ging es jedem so, dass am Anfang einfach die Schwierigkeit bestand, so wo ist jetzt der Unterschied für mich zwischen dem Festangestelltensein und Interimer? Wie doll muss ich mich distanzieren? Wie nah kann ich dabei sein? Mhm. Und ich habe dann, ja, am Anfang lasse ich mir erstmal alle Aufgaben geben, die sie denken, die ich machen müsste. Einfach um einen Überblick zu bekommen, was haben sie sich denn für Gedanken gemacht und wo sehen sie die größten Probleme. Und dann stelle ich mir relativ schnell mit allen Leuten, wo ich glaube, dass ich da eine Zusammenarbeit sehe oder Schwierigkeiten in dem Bereich sehe, halt Coffee-Chats ein. Also ich muss erstmal alle meine Stakeholder kennenlernen, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite. Ich muss das Team kennenlernen. Ich muss so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wer kann gut mit wem, wie ist die Teamdynamik eigentlich gerade, wie funktioniert das auch mit dem Chef oder der Chefin jeweils und wie ist es auch mit den anderen Teams ringsherum sozusagen, wie arbeitet man da zusammen, wie sind die Prozesse aufgebaut. Ich lese mich dann viel durch interne Mitarbeiterhandbücher oder Intranets der Welt oder was auch immer sie dann da halt so haben, um relativ schnell in die Tiefe einzusteigen und einen guten Eindruck zu bekommen, wo stehen wir hier eigentlich gerade und fahre dann quasi eine Analyse und baue mir darauf basierend eine Roadmap, in der ich halt wirklich überlege und gucke, okay, was sind jetzt die Themen, was muss ich wirklich machen, was ist ein Quickfix, was kann ich irgendwie schnell auch lösen, weil ich da Erfahrung habe, weil ich da einen anderen Blickwinkel habe, als die gerade haben und wo liegen auch die Prioritäten, ne? Was ist vielleicht dringend, was ist aber nicht so wichtig einfach gerade. Also so ein bisschen da auch zu unterscheiden, was kann man wie wann machen und in welchem Zeitplan und das dann eben mit dem Teamlead, der Chef, Chefin, wie auch immer, zu besprechen und zu gucken, wie geht man da jetzt weiter voran. Das ist, finde ich, schon immer der erste initiale Gedanke. Und dann kommt es halt immer so ein bisschen drauf an. Ich bin, glaube ich, im Gegensatz zu meinen anderen Kollegen deutlich näher dran an dem Team. Also ich habe nicht so eine Distanz, wie man sie vielleicht haben sollte, sondern bin schon relativ involviert immer, finde es aber ganz wichtig auch immer, und da bin ich halt, ich kommuniziere sehr direkt und ehrlich, zu sagen, Leute, ich bin bis dann und dann da, gewöhnt euch nicht zu sehr an mich. Auch wenn wir jetzt eine enge Verbindung haben, das finde ich sehr, sehr wichtig, gerade als Teamlead, schwierige Position, du willst irgendwie für dein Team da sein, weißt aber auch, hey, ich bin nur Interimer, ich gehe auch wieder, muss irgendwie gut vorbereiten für die Person, die das danach übernimmt, da eine Basis zu schaffen und gleichzeitig den Leuten immer wieder klar zu machen, ich bin aber auch irgendwann weg. Also bei mir geht das tatsächlich nur über Kommunikation.
Vielleicht zu dem ersten, was du erwähnt hast. Ich glaube, die ersten 1-2 Wochen sind enorm wichtig, um wirklich so einen Status festzustellen und natürlich zum einen auch die IT zum Funktionieren zu bringen, weil das überrascht vielleicht viele, aber es macht tatsächlich gar keinen Unterschied, ob man in einem Startup anfängt, in einem großen Konzern, in einem NGO. IT ist immer ein Knackpunkt am Anfang. Es funktioniert nie einfach alles und oft dauert es tatsächlich 1-2 Wochen, bis alle Systeme klappen oder bis alle Zugänge da sind. Also das ist wirklich verrückt, aber das ist wirklich durch die Bank in allen Unternehmen bisher bei mir der Fall gewesen. Und ich glaube, was auch super wichtig ist, in den ersten 1-2 Wochen die Dynamiken zu verstehen und auch so ein bisschen politisch zu verstehen. Wie sind da die Beziehungen im Team? Wer arbeitet zusammen? Gibt es da vielleicht auch einzelne Personen, die gegeneinander arbeiten? Wo ist vielleicht auch die eigene Rolle angesiedelt im Team, im Unternehmen? Weil was natürlich auch passieren kann, ist, dass jemand Externes dazukommt und nicht alle sind unbedingt happy, dass du da bist. Es können sich bestehende MitarbeiterInnen vielleicht auch angegriffen fühlen. Vielleicht haben sie auch das Gefühl, dass ihnen ein Teil ihrer Aufgaben abgenommen wird aus verschiedensten Gründen. Und wenn man da direkt das feststellt und da dann mit einem positiven Mindset reingeht und vielleicht direkt versucht, alle abzuholen und vielleicht auch die eigene Rolle zu erklären und zu zeigen, dass man hier nicht da ist, um irgendjemandem was wegzunehmen, sondern dass eher ein Support zu sein und eine Unterstützung und ein Problem lösen möchte, kann das schon sehr, sehr helfen. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man in den ersten 2 Wochen auch nicht direkt reingeht und sagt, okay, wir verändern alles und ich habe alle Ideen und hier ist meine Strategie, sondern erstmal ganz viel zuhört, beobachtet und dann seine Schlüsse zieht, weil ich glaube, das kann ganz schnell gehen, dass man der Meinung ist, hey, ich weiß genau, wie hier das Problem gelöst werden könnte. Ich habe das schon ganz oft gesehen, ganz oft erlebt. Aber oft ist es dann doch nochmal wichtig, mehr Informationen zu sammeln, wirklich zu beobachten und vielleicht auch wirklich zu verstehen und zu hinterfragen, wieso die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und ich glaube, das hilft dann auch, wenn man neue Impulse bringt, wenn man neue Schrauben setzt und wirklich Sachen auch grundlegend verändert.
Ja, ich glaube, das Schlüsselwort, was du hier gerade genannt hast, ist das Wort Beobachtung. Das eigene Team, die Dynamiken, wie du sagst, aber auch das Unternehmen an sich. Wohin geht das Unternehmen? Wie sind sie aufgestellt? Wie ist die Kultur im Unternehmen? Also ich glaube, das Schlüsselwort hier ist tatsächlich für die ersten 2-3 Wochen beobachten, beobachten, beobachten und dadurch dann eben sich überlegen, was wäre jetzt sinnvoll und gut und nicht direkt rein zu grätschen und irgendwie die ganze Bude auseinanderzunehmen, auch wenn es vielleicht gerade gar keinen Sinn macht und die Leute auch noch nicht abgeholt sind. Also man muss auch den anderen Menschen die Möglichkeit geben, warm mit dir zu werden.
Genau, genau. Und zu dem zweiten Punkt, was die Rolle im Team angeht, ich glaube, ich bin tatsächlich auch gar nicht so weit entfernt von den Teams, mit denen ich oder in denen ich gearbeitet habe. Bei mir kam es sehr, sehr stark aufs Unternehmen drauf an und wie an sich Freelancer oder Externe angenommen werden. Ich muss sagen, in all meinen Teams, in allen Unternehmen wurde ich herzlich aufgenommen. Ich hatte bisher nie das Gefühl, dass ich irgendjemandem Aufgaben wegnehmen musste oder ich den Eindruck erweckt habe, dass ich irgendwem was wegnehme. Deswegen, da bin ich schon mal sehr, sehr happy drüber. Ich muss aber auch sagen, es gab schon Unterschiede, was den Teamzusammenhalt angeht. Und bei Volt zum Beispiel, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich ein Teil des Teams war. Und vor allem nach 11 Monaten war es dann auch schwierig zu sagen, okay, das war's jetzt, zumindest for now, I'm gone. Einfach weil ich fast ein Jahr mit den Leuten zusammengearbeitet habe. Ich hatte natürlich auch mein Lead vor Ort, war natürlich jetzt kein People-Management, aber einfach fachlicher Lead und einfach jemand, der für mich da war, wenn ich vielleicht doch auch mal Dampf ablassen musste, was nach einem Jahr in einem Tech-Unternehmen auch mal passieren kann. Und da dann wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich weg und nein, ich verlängere wirklich nicht mehr, das war schon ja ein trauriger Moment, aber irgendwie auch ein schöner Moment, weil das war für mich lange so die Angst, dass ich ziemlich alleine arbeiten werde. Ich werde zwar im Team irgendwie angesiedelt sein, aber dann doch eher mein eigenes Ding machen müssen und ich wurde für was eingekauft, ich werde bezahlt, um meinen Job zu machen und das wird auch alles sein, ich werde arbeiten und das war's. Und das war dann doch eine schöne Überraschung zu sehen, dass man trotzdem irgendwie Teil des Teams wird. Klar, man ist jetzt nicht bei allen Meetings dabei, man kann auch nicht irgendwie den halben Tag in Meetings stecken und nicht arbeiten, das ist tatsächlich als interner Mitarbeiter, Mitarbeiterin leichter, da gehört es irgendwie zum Job, als externe muss natürlich Ergebnisse bringen. Deswegen ist man da oft nicht dabei. Man überlegt sich zweimal, ob man mal bei einem irgendwie Fun-Event unter dem Tag sich die Zeit wirklich nimmt, weil man weiß, okay, das ist wieder Zeit, die ich eigentlich ins Projekt stecken könnte. Also da ist man, glaube ich, schon ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, gewissenhafter oder überlegter unterwegs. Aber an sich, was den Teamzusammenhalt angeht, ja, war das doch eine sehr positive Überraschung. Ich muss aber auch sagen, dass es andere Unternehmen gibt, wo man zwar sehr herzlich willkommen geheißen wird, aber wo es dann doch ein bisschen distanzierter ist. Ich glaube, das sind dann aber auch grundsätzlich die Unternehmen, wo an sich vielleicht nicht tiefe Freundschaften zwischen Mitarbeitenden bestehen, was ja total in Ordnung ist. Und deswegen habe ich das dann da auch nicht irgendwie negativ aufgefasst. Mhm. Ich habe einfach versucht, mich so ein bisschen anzupassen, habe geguckt, welche Art von Witzen werden hier gemacht, habe versucht auch irgendwie eine lockere Stimmung reinzubringen und gleichzeitig habe ich dann aber auch das gesamte Setup respektiert und jetzt nicht versucht, irgendwie eine We Are Family oder so zu kreieren. Deswegen, ich finde, es ist tatsächlich näher als gedacht.
Ja, also ich glaube, Nähe, das ist auch, kommt auch immer drauf an. Nähe heißt ja auch nicht, dass man rund um die Uhr mit seiner besten Freundin zusammenarbeitet, die man dann da plötzlich gefunden hat. Also, sondern Nähe ja auch nur in dem Sinne, dass man eine warme Zusammenarbeit hat. Und warm kann in dem Sinne halt auch sein, dass man eben nicht über private Dinge redet, aber man einfach gut miteinander kommunizieren kann, was die Aufgaben angeht und einfach sagt, hey, ich arbeite gerne mit der Person zusammen, weil ich habe das Gefühl, das ist hier eine warme Begegnung zwischen uns. Wir sind irgendwie auf Augenhöhe. Wir wissen beide, wir machen das Beste, was wir hier liefern können. Und ja, am Ende des Tages machen wir das Beste aus diesem Tag und versuchen gemeinsam einen netten Arbeitsalltag zu haben. Ich würde sagen, das ist aber auch ein ganz guter Punkt, vielleicht mal überzugehen in das Thema so Pros und Cons. Ne? Also was sind für dich jetzt, Martina, sei es der Beginn, sei es währenddessen, sei es der Abschied, dann aber auch Pros und Cons, dass man Interimer werden sollte, ist, wie auch immer?
Ich glaube, vorweg hat alles positive und negative Seiten. Ich kann mir vorstellen, dass fast jeder Punkt, den wir vielleicht auch gleich nennen werden, für viele ein absolutes Plus ist, für andere vielleicht ein Minus. Das ist sehr subjektiv und deswegen kann man beides immer in beide Richtungen ausrichten. Der Grund, wieso ich mich auch fürs Interimsgeschäft entschieden habe, ist, dass ich in meinen vorherigen Positionen in der Festanstellung immer sehr, sehr tief verankert war im Unternehmen, in der Kultur und ich das tatsächlich mit Leib und Seele gelebt habe. Also das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin Teil von einem System. Wir haben ähnliche Werte. Wir arbeiten gemeinsam an einem Produkt oder an einem Outcome und wollen was verbessern. Und das hat mir sehr lange sehr, sehr viel gegeben, bis ich an dem Punkt angekommen bin, wo mir das dann tatsächlich zu viel war. Und ich gemerkt habe, ich kann das nicht genug abends nach der Arbeit abschütteln. Und irgendwann hat sich mein gesamtes Leben um die Arbeit gedreht. Ich hatte auch das Glück, sehr, sehr tolle Freundschaften in meinen vorherigen Unternehmen zu schließen. Das heißt, wenn ich mich dann privat mit Leuten getroffen habe, ging es auch immer wieder um die Arbeit. Leider gibt es natürlich auch immer schlechte Phasen im Unternehmen. Und vor allem in den Phasen war es dann auch schwierig, mit KollegInnen so eng befreundet zu sein, weil man sich dann natürlich auch gegenseitig hochschaukelt und es sehr emotional werden kann. Und nach, ich glaube, 6, 7 Jahren in sehr intensiven Verhältnissen mit Unternehmen habe ich dann für mich entschieden, ich möchte so ein bisschen freier sein. Ich möchte nicht mehr Teil von so einer Kultur sein, zumindest aktuell. Ich glaube, dass ich da irgendwann wieder auch zurückgehen werde und auch wieder ein fester Bestandteil von einem Unternehmen sein möchte. Aber aktuell ist es wirklich so, ich möchte keine feste Beziehung zu einem Unternehmen, zu einer Unternehmenskultur, auch zu dem ganzen politischen Thema. Und da hat für mich das Interimsgeschäft am meisten Sinn gemacht, weil ich wusste, ich bin auf Zeit im Unternehmen und klar werde ich da auch versuchen, die Werte zu verinnerlichen. Vor allem im HR-Bereich ist es wichtig, dass du da auch dahinter stehst und das mit übernehmen kannst während deiner Zeit dort. Aber gleichzeitig weiß ich, es gibt ein Enddatum und danach kann ich das auch hinter mir lassen. Und ich glaube, was bei mir auch wirklich ein großer Unterschied war, zu wissen, ich bin nur in Anführungszeichen Externe. Das hat mir geholfen, um abends mich nicht mehr verrückt zu machen wegen Themen. Seien es wirklich kulturelle Probleme, die ja vor allem als HR-Business-Partner immer wieder auftreten, wenn da die Werte irgendwie nicht richtig gelebt werden oder die Geschäftsleitung gibt was vor und hält sich aber selber überhaupt nicht daran. Das hätte mich früher in den Wahnsinn getrieben. Und mittlerweile denke ich mir so, okay, it is what it is. Ich kann es nicht beeinflussen und ich werde versuchen, Dinge anzustoßen und ins richtige Licht zu rücken. Aber it's not my job to fix the whole culture. Und das hat für mich eine unglaubliche Erleichterung gebracht. Und ich glaube, das ist auch somit eines der Dinge, die mir am meisten geben im Interimsgeschäft.
Interessant. Also wie du halt sagst, ne, jeder sieht das ja sehr unterschiedlich. Ich zum Beispiel, ich wusste vorher gar nicht, was ein Interimer ist. Ich habe davor noch nie davon gehört, habe dementsprechend auch nicht aktiv danach gesucht, sondern bin da mehr so ein bisschen reingestolpert und dachte, hey, das klingt irgendwie cool, ich will das mal ausprobieren. Was hat mich daran am Anfang fasziniert? Schon auch das, was du so ein bisschen sagst, man geht in unterschiedliche Kulturen rein, man lernt verschiedene Welten kennen, man lernt verschiedene Businesses kennen, man lernt verschiedene Arten kennen, wie Stakeholder führen oder auch wie die Geschäftsführung ihre Unternehmen vorantreiben etc. Also auch unterschiedliche Strategieansätze lernt man kennen. Und das hat mich sehr fasziniert und da dachte ich, wow, so viel in so kurzer Zeit quasi dann hier mitzubekommen, kann man ja gar nicht, wenn man festangestellt ist. Da müsste man ja alle halbe Jahre seinen Job wechseln. Und das mag vielleicht für die ersten 2-3 Male funktionieren. Aber irgendwann sagen dann Unternehmen auch so, hey, wir brauchen schon beständige Mitarbeiter und nicht jemand, der hier hoppla die hopp alle halbe Jahre immer der Meinung ist, so, und jetzt machen wir wieder was Neues. Zumal man ja meistens dann, wenn man jetzt richtig festangestellter Mitarbeiter ist, auch noch gar nicht 100% eingearbeitet ist. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Wir sind ja nie als Interimer in der Tiefe so eingearbeitet wie ein Festangestellter, weil wir nie den gesamten Zyklus eines gesamten Jahres miterleben sozusagen oder sehr selten einfach miterleben. Tatsächlich sehr interessant, weil ich zum Beispiel, für mich ist dieses Thema Kultur und nicht so richtig Teil davon sein, immer eher ein schweres Thema als Interimer, das Gefühl habe, ich möchte so gerne und ich möchte so gerne Teil des Ganzen sein. Natürlich auch nicht bei jedem Unternehmen. Ne? Es gibt Unternehmen, da fiel mir das viel leichter und da wusste ich, hey, das ist jetzt hier irgendwie ein Abschnitt und das ist gut und das ist auch voll okay so und ich stehe dahinter, aber ich bin dann auch fein damit, wenn ich hier wieder raus bin. Und dann gibt es aber auch tatsächlich Projekte bei mir, wo ich sage, mir bricht schon das Herz, wenn ich nur daran denke, dass ich da ein Ablaufdatum habe, weil ich diese Menschen, die da arbeiten, so unfassbar lieb gewonnen habe oder auch die Kultur so sehr schätze und die Art oder die Projekte, die anstehen in der Zukunft, so gerne mitmachen möchte. Und dann ist da diese Stimme in mir drin, die sagt so, oh, ich will aber noch nicht gehen. Und das ist dann natürlich als Interimer schon schwierig, weil man dann anfängt, eine Verbundenheit zu fühlen mit einem Unternehmen, wo man schon auch aufpassen muss. Und ich schon auch sagen würde, das wäre ein richtiger Zeitpunkt, um sich zu überlegen, wann geht man am besten raus, damit man doch nicht zu sehr verwurzelt ist und dann im Endeffekt Wurzeln schlägt und da bleibt und das ja meistens dann aber weiter als Interimer macht, weil man ja irgendwie die Freiheit vielleicht nicht aufgeben möchte und. Also das fällt mir schon sehr, sehr, sehr schwer, muss ich sagen.
Ja, ich finde das interessant. Ich dachte mir auch schon, dass du sagen wirst, dass das bei dir das gegenteilige Gefühl auslöst. Ich finde, das zeigt auch nochmal, jeder empfindet verschiedene Dinge auch komplett anders. Was ich cool finde, hast du auch schon erwähnt, ist natürlich die Vielfalt an Aufgaben. Jedes Projekt bringt neue Herausforderungen mit sich. Man lernt unglaublich viel und ich bin aktuell zum Beispiel auch in einem operativen Recruiting-Projekt, was ich das letzte Mal wirklich vor Jahren gemacht habe. Und ich lerne trotzdem immer wieder neue Dinge dazu. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wusste, okay, das Projekt ist für 3 Monate, das kriege ich hin. Und ich habe jetzt trotzdem super viel Spaß und bin mega happy. Und ich glaube, ich lerne auch immer wieder, dass Dinge, die ich vermeintlich schon in- und auswendig kenne, trotzdem immer wieder spannend finde, weil es in jedem Unternehmen doch nochmal anders ist. Jedes Unternehmen hat natürlich auch andere Strukturen und Prozesse, andere Blocker, andere Dinge, die einen in den Wahnsinn treiben. Und das macht das alles ein bisschen spannender. Ich muss sagen, die Abwechslung an sich macht's für mich.
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Für mich sind es halt, also für mich ist dieser Punkt halt sowohl pro als auch contra. Für mich ist er pro, weil du eben viel lernst, viel Dinge mit aufnimmst, weil du eben Dinge, die du, wie du sagst, vermeintlich eigentlich in Perfektion gefühlt schon kannst, dann doch wieder ein bisschen anders laufen, du dadurch wieder neue Impulse mit rein aufnimmst und ja, auch einfach aus deiner Komfortzone häufig geholt wirst, ne? Du machst Dinge, die du vielleicht vorher so auch einfach gar nicht gemacht hättest, weil du sie nicht für sinnvoll erachtest oder was auch immer. Und dann, ja, kommt am Ende doch raus, hey, war gar keine so blöde Idee, weil da war doch irgendwie 2, 3 Fünkchen dran, die total sinnig waren. Und wenn man dann die anderen 3 Fünkchen, die man für sinnlos erachtet, noch ein bisschen anpasst, dann ist das auch wieder eine stimmige Art und Weise, wie man damit umgeht. Aber auch viele neue Themen, die da auf einen drauf zukommen, die man so noch nicht hatte. Und ich finde es vor allem sehr interessant, die vielen verschiedenen Teamdynamiken, die man so in dieser Intensität vielleicht sonst auch gar nicht mitbekommt, weil man da auch viel zu sehr sonst involviert ist selber, damit auch zu lernen, umgehen zu können und auch mit den Stakeholdern umgehen zu können. Ne? Man hat da teilweise so unterschiedliche Menschen in den Projekten, dass man da auch natürlich sehr, sehr viel dazu lernt. Wie lese ich vielleicht auch so Emotionen? Wie lese ich Gestik, Mimik? Wie verstehe ich Menschen? Wie gut kann ich mit denen? Wie gebe ich mich dann dabei? Was gebe ich davon preis von mir? Was nicht? Und das muss ich sagen, das ist super interessant und etwas, was mich jedes Mal auch sehr beflügelt und gleichzeitig halt aber für mich auch wieder diesen Punkt hat, ich bin nie lange da, dementsprechend gehe ich nie richtig in die Tiefe. Also das ist immer so ein kleiner Wermutstropfen bei mir, dass ich sage, boah, ich würde so gerne auch mehr in der Tiefe wieder arbeiten und ich würde so gerne auch die Lorbeeren auch mal einheimsen. Also ich lege immer die Saat und ich sehe am Anfang immer so minimal kleine Blümchen da rauskommen, aber so richtig entfalten tun sie sich noch nicht, weil sie müssen ja noch gewässert und gedüngt werden und dann beim nächsten Zyklus würden sie voll erscheinen und da bin ich schon lange weg. Und das ist manchmal ein Punkt, wo ich traurig drum bin, wo ich sage, Mann, irgendwie, man steckt immer so viel Arbeit rein, man versucht immer das Beste rauszuholen und man ist dann weg, ehe man irgendwie, ja, auch die Früchte trägt.
Ja, wir decken zwar den gesamten Employee Lifecycle ab, sind aber selten den gesamten Employee Lifecycle in Unternehmen dabei.
Ja.
Und das kann auch mal schön sein, aber natürlich, man sieht die Dinge oft nicht in der Umsetzung oder man ist nicht da, wenn wirklich Feedback geteilt wird, wenn wirklich geguckt wird, okay, passt das so, muss es doch nochmal angepasst werden. Das stimmt, das habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Es wird mir gerade so bewusst, dass die Dinge, die ich auch umgesetzt habe, habe ich oft erst im Nachhinein von ehemaligen Kollegen vom Projekt dann gehört, ja, das kam so an oder das war das Feedback oder da ist dein Name nochmal gefallen. Und für mich aktuell okay, aber ich glaube, es kommt auch sehr stark aufs Projekt drauf an.
Ja, und auch, glaube ich, was man einfach damit machen möchte. Ne? Also wenn man halt wirklich sagt, hey, der Fokus für mich ist eigentlich dabei, für die Dynamiken mehr kennenzulernen, irgendwie mich auch aus der Kultur ein bisschen rausnehmen zu können, damit ich auch einfach ein bisschen besser in meiner Freizeit Dinge trennen kann. Oder ich möchte viel mehr lernen, sei es, wie ich die Projekte angehe oder immer wieder eine Tool-Implementierung machen oder was auch immer. Ne? Dann sind das ganz, ganz starke Befürworter oder Pros, die dafür sprechen, dass man genau richtig an diesem Platz ist als Interimer. Nicht, wenn man es nur ab und an hat, sondern wenn man wirklich in jedem Projekt quasi trauert, weil man sagt, hey, ich möchte so gerne irgendwie da bleiben und ich möchte so gerne in die Tiefe gehen und mir fehlt da was, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für einen, sei es nicht das Richtige, damit anzufangen, aber auch nicht das Richtige, das auf Dauer vielleicht weiterzumachen. Und dann hat auch das Interimer-Sein ein Ablaufdatum.
Ja, ich glaube, an sich ist es super schwer zu sagen, ob das Interimsgeschäft das richtige Feine ist, wenn man es nicht ausprobiert hat. Ich zum Beispiel habe ganz oft darüber nachgedacht in der Vergangenheit, ob ich irgendwann in die Selbstständigkeit gehen möchte. Und ich bin aber doch ein sehr sicherheitsliebender Mensch. Deswegen der Job, den wir beide jetzt haben, in Festanstellung, aber im Interimsgeschäft, für mich so die goldene Mitte war. Und ich glaube, das ist auch total hilfreich, wenn man sich nicht direkt in die Selbstständigkeit wagen sollte, einfach nach Unternehmen zu gucken, die vielleicht ein ähnliches Modell anbieten, einfach um es mal auszuprobieren. Und selbst wenn es nur ein Jahr ist, ist es unglaublich wertvolle Erfahrung. Man sitzt mal auf der anderen Seite vom Tisch. Also ich habe mit sehr vielen Freelancern in der Vergangenheit zusammengearbeitet, aber immer auf Unternehmensseite. Und wir haben quasi Expertise eingekauft oder gebucht. Und das auch mal von der anderen Seite kennenzulernen, finde ich, ist super, super wertvoll. Auch wenn man wieder zurück in die Festanstellung geht. Und ich kann es eigentlich jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Außer es ist einem klar von vornherein, nee, ich möchte Sicherheit, ich möchte Teil von einem Unternehmen sein und das auch für lange, dann ist das auch total in Ordnung. Aber ich glaube, vorher weiß man nie, wie es einem selber in der Situation gehen wird. Und absolut. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der jedes Mal vor einem neuen Projekt wirklich Respekt davor hat, so viele neue Menschen kennenzulernen. Ich bin und bleibe eine introvertierte Person. Ich kann das mittlerweile sehr gut handeln und weiß, wie ich da auch im täglichen Alltag und im Business agieren kann und muss. Und trotzdem war das so eine meiner Ängste. Boah, kann ich das? Kann ich wirklich alle 3 bis 6 Monate ein neues Projekt, neues Unternehmen, neues Onboarding? Ich muss da wieder auf alle zugehen. Ich bin proaktiv. Die nehmen mich nicht alle an die Hand, wie vielleicht in der Festanstellung, wo ich erstmal 3 Monate der Newbie bin. Und das waren Dinge, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und jetzt habe ich es ausprobiert. Und ich schaff's und es ist gar kein Problem mehr.
Ja, da kommen wir vielleicht genau auch zum nächsten Punkt. Ne? Für wen ist das vielleicht was oder was muss ich dafür auch mitbringen? Ne? Vielleicht eher diese Frage. Also man sollte auf jeden Fall gerne proaktiv arbeiten. Man sollte auch gerne selbstständig arbeiten wollen. Und man sollte gute Kommunikation beherrschen. Also ich würde sagen, das sind für mich so, wenn man mich fragen würde, welche 3 Punkte wären die wichtigsten, dann würde ich diese Punkte nennen. Denn wie du gesagt hast, ne, man wird nicht an die Hand genommen beim Onboarding. Man muss sich selber onboarden. Man muss sich selber auch Informationen beschaffen. Und man muss auch so ein bisschen mit überlegen, welche Infos fehlen mir noch. Also ne, das ist schon sehr proaktiv. Da muss man, und da kommt man auch rein, ne? Das kann man nicht von Anfang an perfekt, gar keine Frage. Darum geht es wirklich gar nicht, dass man das von Anfang an 100% richtig macht, sondern dass man darauf eingestellt ist und bereit ist, das zu machen. Und da wirklich proaktiv zu sein und auch währenddessen proaktiv zu sein und auch mal diejenige zu sein, zu sagen, hey, ich halte dafür jetzt mal meinen Kopf hin und bin mal irgendwie Bad Cop oder so, damit wir Dinge erreichen, damit Entscheidungen getroffen werden, weil ganz ehrlich, ich bin eh diejenige, die dann raus ist, dann spielen wir es lieber so rum als anders, fine by me. Und da auch wirklich gut und viel zu kommunizieren, das ist für mich so tatsächlich das A und O, was man mitbringen sollte. Alles andere lernt man währenddessen. Also alles andere ist ja wirklich Learning by Doing. Aber das sind so Sachen, mit denen sollte man sich halbwegs irgendwie gut fühlen und die sollte man auch leben.
Ja, ich glaube, was auch super wichtig ist, ich nenne es einfach mal emotionale Stärke, weil es ist nicht leicht, vor allem am Anfang, du musst dir alles selbst beschaffen. Du bist dafür verantwortlich, einen guten Job zu machen, auch wenn das Onboarding unter aller Sau war und gar nicht stattgefunden hat. Du musst Ergebnisse liefern und das am besten von Tag 1. Und es kann immer passieren, dass du auch den Frust von deinen Kunden, Kundinnen abbekommst, sei es wirklich der Auftraggeber, die Auftraggeberin oder KollegInnen. Und das muss man einfach wegstecken und muss man auch für sich interpretieren können. Und deswegen, glaube ich, ist das enorm wichtig, dass man da so eine Stärke hat, dass man sich nicht sofort verunsichern lässt, wenn vielleicht mal Feedback kommt oder wenn man vielleicht mal schärfer angesprochen wird. Das hat in den seltensten Fällen was mit der eigenen Person zu tun, sondern das ist einfach mit dem Druck auf ein Projekt oder Deadlines oder an sich einfach in der stressigen Phase im Unternehmen. Und ich glaube, wenn man da jedes Mal sehr emotional reagiert und vielleicht anfängt, an sich selber zu zweifeln, könnte das auch ziemlich schwierig sein im Interimsgeschäft. Ich habe da schon gemerkt, dass das nicht für jede Persönlichkeit unbedingt passt, dass sich Menschen Feedback zu sehr zu Herzen nehmen oder es direkt als Angriff an der eigenen Performance sehen, statt einfach vielleicht nochmal an so einer kleinen Nachjustierung vom Kunden, hey, uns ist jetzt bewusst, wir wollen eigentlich hier viel, viel mehr von deinem Knowledge abbekommen. Hier wollen wir, dass du deinen Fokus drauf legst. Das muss man dann auch für sich besser verarbeiten können. Mm. Deswegen emotionale Stärke ziemlich hilfreich.
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja. Ja, um jetzt vielleicht so langsam zum Ende des Deep Dives zu kommen, noch eine allerletzte Sache, die ich auch ganz häufig gefragt werde und ich gehe davon aus, du auch. Wie findet man denn jetzt Projekte? Jetzt muss man dazu sagen, Martina hat es eingangs schon gesagt, wir beide sind nicht selbstständig damit, sondern wir sind in einem Angestelltenverhältnis. Man kann sagen, in einer Boutique-Agentur, wenn man so will. Wir sind noch relativ klein und suchen daher für uns auch nicht die Projekte. Das macht unsere Chefin für uns. Und wir gehen natürlich in die Gespräche vorab mit rein und klären ab, passt das, kommt das irgendwie überein und ne, kann man das machen. Aber wenn man jetzt doch selbstständig ist und sich nicht so eine Agentur oder ein Unternehmen, was dazwischen geschaltet ist, sucht, dann ist auf jeden Fall LinkedIn ganz große Plattform. Also sei es in Form von Posts, aber auch bei Jobs wird mittlerweile auch viel nach Interimern gesucht. Das heißt, auch da kann man viel reingucken. Es gibt extra Jobportale für Interimer. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Und die für, ja, die wahrscheinlich beste Möglichkeit, zumindest laut meinen Freundinnen als Interimer im HR in Freelancer-Version, ist es tatsächlich, sich listen zu lassen bei eben verschiedenen Headhunter-Unternehmen etc., weil dann doch die ja auch eine Beratungsfunktion häufig haben. Das heißt, wenn Unternehmen sagen, hey, ich brauche dies und das und jenes und dem dann aber auffällt manchmal, macht das jetzt aber Sinn, dafür eine Position direkt, wir hätten hier auch Interimer, dass man darüber dann viel besser sozusagen auch rankommt und auf jeden Fall Netzwerk, ne? HR-Netzwerke reinposten, dass man Kapazitäten hat, von wann bis wann, in welchem Bereich und da auch wirklich keine falsche Scham, sondern das überall reinposten. Da haben sich bisher immer die besten Sachen ergeben, würde ich fast sagen, von dem, was ich so mitbekommen habe. Das heißt, das wären jetzt so die Tools oder die Orte, die ich empfehlen würde, die ich mitbekommen habe.
Ich glaube wirklich, das persönliche Netzwerk ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, deswegen ist es unglaublich wichtig, jedes Projekt auch wirklich so gut wie möglich abzuschließen, weil nichts ist eine bessere Visitenkarte als eine Top-Performance in der Vergangenheit. Und wenn man wirklich im Gedächtnis der Kollegen bleibt, werden die sich wieder an dich zurückerinnern, wenn irgendwann mal wieder Not am Mann oder Not an der Frau ist. Deswegen gute Leistung in den Projekten, in Unternehmen, egal ob in Festanstellung oder in Selbstständigkeit, im Interimsgeschäft, wenn man ja einfach einen Top-Job macht und für seine Expertise und sein Skillset bekannt ist, kommen Leute eher auf dich zurück, als einfach irgendjemanden zu kontaktieren für Support. Deswegen eigenes Netzwerk pflegen und versuchen auch immer im Guten auseinanderzugehen. Also nicht jedes Projekt wird perfekt sein. Es wird immer auch mal ein Projekt geben, wo der Outcome vielleicht nicht der war, den man sich erhofft hat. Oder Kunde ist aus x Gründen doch nicht perfekt zufrieden. Ich glaube, das ist uns beiden jetzt noch nicht wirklich passiert. Aber das gibt's. Und wenn man dann trotzdem schafft, irgendwie im Guten auseinanderzugehen und trotzdem in Kontakt zu bleiben und sich trotzdem als Partner zu schätzen, glaube ich, ist die Chance auf ein Wiedersehen sehr hoch.
Ja, absolut. Also kann ich nur 1:1 genauso unterschreiben und unterstützen.
Genau, und ansonsten, glaube ich, hast du tatsächlich schon all die Dinge genannt, die ich auch erwähnt hätte, weswegen ich einfach nur mal in den Raum werfe, falls irgendjemand noch weitere Fragen hat zum Interimsgeschäft, Pros und Cons, wie gehe ich da am besten ran, könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden. Wir teilen gerne unsere Erfahrungswerte, auch im One-on-One. Deswegen schreibt uns gerne E-Mail, wie immer, in den Shownotes.
New Learning.
Also ich halte mich heute etwas zurück. Mir ist kein Learning eingefallen, nur sehr projektspezifische Learnings, die ich leider nicht einfach so in die Öffentlichkeit tragen kann. Das mache ich dann in meinem Team-Meeting nächste Woche. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Valeska? Welches Learning willst du mit uns teilen?
Ja, also bei mir ist das auch so ein bisschen bedingt von der Arbeit her, wo mir das aufgefallen ist. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das ein neues Learning ist, aber wieder ein Learning, was man vertiefen sollte oder ich vertieft habe. Und zwar kann es super hilfreich sein, eine dritte Person dazu zu holen, wenn man Probleme hat oder Schwierigkeiten hat und man merkt, man ist emotional zu aufgeladen. Da steckt einfach zu viel Emotionalität dahinter. Man regt sich nur noch über die andere Person auf. Man hat gar keinen subjektiven Blick mehr dafür, warum das vielleicht auch so ist, warum die Person bestimmte Dinge macht und das passiert von beiden Seiten. Und man gerät in so einen Strudel und kommt in diese Situation, dass man ja sich am liebsten nur noch an die Kehle gehen möchte, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen. Mhm. Aber auch diese Situation kennt, glaube ich, jeder von uns, hat man einfach auch immer mal. Und ja, da ist es einfach absolut wertvoll, das mit anderen Personen zu teilen und sich da auch eine dritte Person reinzuholen. Also auch zu sagen, hey, okay, wir schaffen das irgendwie nicht alleine. Und das muss nicht Chef, Chefin sein. Das kann auch ein anderes Teammitglied sein, was nicht direkt mit der einen oder mit der anderen Person zusammenarbeitet, sondern ja, vielleicht einen ganz anderen Aufgabenbereich hat, aber im Großen und Ganzen zum Team allgemein dazugehört, kann aber auch jemand Teamfremdes sozusagen sein aus einem anderen Team, wo man sagt, beide haben irgendwie eine Sympathie mit der Person, können gut, das heißt, es können sich beide auch vorstellen. Wichtig ist, es macht keinen Sinn, jemanden reinzubringen, der nur von einer Person gemacht wird und von der anderen nicht. Da kommen wir halt auch nicht weiter. Aber ja, wir haben die Situation gerade und da ist mir nur wieder aufgefallen, wie viel doch Emotionen auch ausmachen kann. Das hatten wir ja jetzt auch gerade in der Folge schon das ein oder andere Mal, wie tief man dann da doch drinsteckt. Und auch dafür können Interimer Externe da sein, dass sie dann eben reingehen als dritte Person und so ein bisschen das Schlichtungsorgan darstellen und versuchen, so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen und viel eher zu gucken, woran liegt jetzt hier eigentlich und wie können wir es wirklich auch lösen. Und ja, das ist sehr spannend, der Prozess. Und war für mich aber nochmal ein ganz schöner Reminder, dass man das A nicht alleine machen muss und ja, B es manchmal wirklich auch einfach hilft, wenn man Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, da auch tatsächlich ja, sich das zuzugestehen und zu sagen, hey, das ist fein so, ne, ich habe das Gefühl, wir beide gehen uns jetzt hier nur noch an die Gurgel, will ich nicht, lass mal jemanden dazu nehmen. Ich glaube, wir kriegen das hier nicht von alleine hin.
Ja, sehr gutes Learning. Ich glaube an sich auch, die Reflexion zu haben und sich einzugestehen, wir kriegen das alleine nicht mehr hin. Wir brauchen eine dritte Person, einen Mediator, der uns da hilft. Ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich das auch so ein bisschen eingesteht und vielleicht so diese Schwäche eingesteht, okay, wir können nicht alles alleine regeln und ich bin vielleicht doch nicht ganz auf dem emotionalen Stärke-Level, auf dem ich mich eigentlich gesehen hätte, was die Situation angeht. Finde ich super. Super gutes Learning. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das wird vielen helfen.
Das hoffe ich sehr. Also deswegen an dieser Stelle das gerne als Reminder auch nochmal nutzen und in die nächste Situation, die man selber sieht oder selber miterlebt, mit reinnehmen und sich da wirklich auch überlegen, muss ich mir das jetzt auch antun in der Emotionalität oder kann ich da auch aus dieser Situation anders herausgehen? Und meistens hat man dann so viel mehr davon.
Damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende der heutigen Folge. Nochmal Reminder, nächste Woche sind wir bei der L&D Expo dabei, würden uns freuen, viele von euch vor Ort kennenzulernen. Und ich wünsche dir, Valeska, schon mal ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ich freue mich auf unsere Reise nächste Woche und bin gespannt auf die Live-Folge.
Da kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche dir viel Spaß heute, Zeit mit deinem neuen Buch. Und ja, ich freue mich sehr auf nächste Woche, bin sehr gespannt und freue mich auch sehr auf die Folge. Also von daher, schaltet auf jeden Fall auch da wieder ein.
Tschüss.
Tschüss.